Okay, dann wollen wir weitergehen. Deine Story in der Story ist unser großes Thema im Mai. Und ja, der Gedanke ist eigentlich heute Morgen, wie halte ich Kurs in meinem Leben? Und da wollen wir uns den David nochmal anschauen, der hat wirklich viel zu erzählen. Und hey, Kurs halten, gerade in der heutigen Zeit, ist so wichtig. Ja? Man erhält so viele Informationen, man erhält so viele Ratschläge, man erhält so viele Tipps, man erhält so viel, wie das Leben doch gehen kann, wie es funktionieren kann, was wichtig ist, was für die Gesundheit wichtig ist, wie viel Schlaf wir brauchen, welche Proteine, welche Nährstoffe und was auch immer. Du bekommst so viel. Aber Kurs halten ist wichtig. Und zwar Kurs halten durch klare Gedanken. Ja, wie kann ich jetzt Kurs halten? Das ist die Frage. Manchmal ist Kurs halten richtig schwierig, weil wir ja so viel kennen und so viel hören und so viel Informationen haben und gut gemeinte Ratschläge haben. Beim Autofahren ist Kurs halten ganz wichtig. Gott sei Dank sagen die einen, wir haben Leitplanken. Ja. Sollte jetzt nicht so sein. Ja. Kurs halten bei einem Schiff oder beim Surfen. Beim Surfen ist ganz wichtig, dass du das Ziel vor Augen hast. Wenn der Wind in dein Segel bläst, dann ist es einfach, auf dieses Ziel hinzufahren. Aber wie kommst du wieder zurück? Und dann musst du kreuzen. Aber du hast immer das Ziel im Visier. Und kreuzen heißt, du fährst immer im Wind entlang. Einmal so, einmal die Richtung und so. Du kreuzst am Wind. Aber das Ziel sollst du nicht aus den Augen verlieren. Weil wenn du das verlierst, dann treibt dich der Wind irgendwo hin. Du hast zwar eine tolle, coole Fahrt gehabt. Wow, das Surfbrett, das war richtig stark. Und Surfen beginnt ja erst, wenn es das Brett aus dem Wasser hebt. Ja? Aber du kommst gar nicht an dein Ziel. Wo ich angefangen habe, und ich war schon lange nicht mehr auf dem Brett gestanden, da waren wir immer am Waginger See. Und wir sind immer raus bei Sturm. Ja? Und wenn dann der Wind so richtig in das Segel bläst und dann hebt das Surfbrett vom Wasser raus, richtig cool. Bloß wir sind nie an unser Ziel gekommen. Weil es so toll war, im Wind zu segeln. Und dann ging es los, ja, wie kommen wir wieder zurück? Und wenn du dann das Ziel verlierst, kommst du nie mehr an. Segel einrollen, hinten drauflegen und paddeln. Kurs halten ist wichtig im Flugzeug. Navigationssystem, die sind im Raum, 3D-mäßig im Raum unterwegs und das funktioniert, das ist Wahnsinn. Ja, die haben alles eingestellt. Ja. Die Flugzeuge, die können sogar heutzutage bei verschiedenen Landebahnen, die landen ganz alleine. Da sind die Daten eingegeben. Und es landet das Ding. Aber es hat Koordinaten. Es hat das Ziel. Es weiß genau, wo es hingeht. Ja. Hältst du Kurs in deiner Partnerschaft? Hältst du Kurs in deinen Freundschaften? Klammer auf, hör die Predigt von letzter Woche an. Hältst du Kurs in deinem Glaubensleben? Um das geht es im nächsten Monat, um einen unwiderstehlichen Glauben. Hältst du Kurs in der Erziehung? Hältst du Kurs in deinem Job? Hältst du Kurs in deinen Finanzen? Ja, es ist nicht immer ganz offensichtlich, ob wir Kurs halten oder nicht. Ja, halte ich persönlich meinen Kurs? Weiß ich überhaupt, wo ich hin will? Weil wenn ich das Ziel nicht habe, dann bist du wie der Surfer. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie uns klare Gedanken helfen können, auf Kurs zu bleiben und immer wieder nachjustieren. Ja? Der König David, da gibt es so viele Storys über ihn und da gibt es eine Menge zu lernen von ihm. Und König David ist ja der zweite König im Volk Israel. Der erste König ist Saul. Und wir sind in der Zeit, da ist der Saul immer noch im Amt. Und er ist der erste große König vom Volk, aber er verhält sich derart von daneben, dass Gott selber sagt, mit dem kann man nichts mehr machen. Das funktioniert nicht mehr. Ich brauche einen neuen König. Und dann beruft er diesen kleinen, unscheinbaren Hirtenjunge, der sogar von der eigenen Familie vergessen wird. Ja. Aber er wird zu einem besonderen Mann. Und David ist jetzt im Hintergrund schon gesalbt worden zum König. Also die offizielle Zeremonie war schon, aber irgendwie heimlich. Der Prophet Samuel kam in das Dorf und hat ein Opfertier mitgebracht und dann war das ganze Volk schon aufgeregt. Oh, der große Prophet kommt, was ist los? Nö, wir wollen nur opfern. Aber im Grunde wollte er den neuen König salben. Und der David wurde übergossen mit Öl und der Prophet hat ihn gesalbt und so zum König ausgerufen. Und der David, der steigt ganz langsam auf. Ja? Es geht nicht über Nacht. Auch bei dir. Es geht nicht über Nacht. Sei treu, bleib dabei, geh deinen Weg. Gott segnet dich, er ist mit dir, er ist bei dir. Er hat auf einmal gegen Goliath gekämpft und er hat gewonnen. Er verteidigt das Volk immer mehr gegen die Gegner, gegen die Feinde. Und das Volk fängt immer mehr an, ihn zu lieben. Und die merken, hey, Gott ist mit dem David. Egal, was er tut, was er anpackt, es funktioniert. Nicht immer sofort, aber es funktioniert. Ja. Und das Volk sieht es und das Volk feiert und freut sich darüber. Und der König Saul, der ja noch im Amt ist, wird immer eifersüchtiger. Immer neidischer. Ihn zerfrisst es innerlich, was der junge David, der kleine David da wird und dass er immer größer und immer besser wird. Und Saul, er weiß eines Tages, sind seine Tage wirklich gezählt als König. Es dauert nicht mehr lange. Und an einer Stelle in der Bibel heißt es, da wurde Saul ganz heiß vor Zorn, denn da hatte das Volk gesungen, Saul hat 1000 Mann erschlagen und David über 10.000. Und dann liest du, und es wurde ihm heiß vor Zorn. Einmal heißt es in der Bibel, dass David ist mit seinen Männern unterwegs und er ist auf der Flucht vor Saul. Es ist schon so weit, dass er verfolgt wird von Saul und von den Kriegsleuten. Und da gibt es eine Geschichte in 1. Samuel 23, Vers 26. Der David ist mit seiner Truppe auf der Seite vom Berg und der Saul auf der. Und der Berg endet irgendwann und es ist voraussehbar, dass sie zusammenkommen und dass es zu einer großen Auseinandersetzung kommt. Und da schickt Gott jemand zu Saul und sagt, hey, die Philister sind ins Land eingedrungen. Und der Saul bricht diese Verfolgung, sagt nach David ab und geht zu den Philistern, schlagt die Philister vom Land und dann kehrt er wieder zurück. Und da sind wir gerade. Und ich möchte euch was vorlesen, wenn du Bibel dabei hast, schlag sie auf. 1. Samuel 24, es geht um die 5 Bücher Mose, dann kommt Josua, Richter und dann kommt die Ruth und dann kommt 1. Samuel. Also ganz weit vorne im Alten Testament. Und ich lese euch einfach mal die paar Verse vor. Und 1. Samuel 24, da heißt es, auch David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei En-Gedi. Das war nach der Geschichte. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist in der Wüste von En-Gedi. Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus, ganz Israel aus, und machte sich auf die Suche nach David mit seinen Leuten. 3000 Leute gegen 400. Als sie in der Nähe des Steinbockberges vorbeikamen, und dort bei den eingezäunten Schafweiden eine Höhe fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Manche Übersetzungen sagen auch, um seine Füße zu bedecken. Und ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. Und der Saul geht ausgerechnet in diese Höhle. Jetzt heißt es weiter, das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen zu ihrem Anführer. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wie wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief, mein Herr und König Saul, drehte sich um. David verneigte sich zutiefst und warf sich auf den Boden. Dann begann David zu reden, warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wollte dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen. Doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte, einen Zipfel deines Mantels, den habe ich dir abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan. Und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Schon ein altes Sprichwort sagt, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Nein, von mir hast du nichts zu befürchten. Wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Warum jagst du mir hinterher? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund, ja wie ein winziger Floh. Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer von uns Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Da begann Saul laut zu weinen und rief, bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist, obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat. Hast du mich nicht umgebracht? Wer lässt schon einen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großherzigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Darum bitte ich dir, schwör mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. Und David schwor es. Danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Berge hinaufstiegen. Vers 23. Versetz dich mal in die Lage von David. Er wurde zum König gesalbt. Gott hat ihn eingesetzt. Doch er wird gejagt von Saul, von dem regierenden König. Er ist aber gefeiert vom Volk, der David. Doch wird verfolgt vom Mächtigen des Volkes. Saul geht in die Höhle, um auszutreten und sich hinzulegen, zu schlafen. Saul schläft in der Höhle ein und David ist mit seinen 400 Mann im hinteren Teil. Und seine engsten Freunde sagen, schau, jetzt ist der Tag des Herrn. Schon lange hat dir der Herr das zugesagt. Geh hin und zu Saul und töte ihn. David geht zu Saul, er tötet ihn nicht, sondern schneidet nur ein Stück von seinem Gewand ab. Weil Gott hat ihn zum König gesalbt, den Saul. Und Gott hat sich auf die Seite von David gestellt. Aber Gott hat nie zu David gesagt, töte den Saul. Er hat nie gesagt, ich werde ihn dir in die Hände geben, mach mit ihm, was du willst. Das hat Gott nie gesagt und der David wusste das. Die Männer von David, die haben vielleicht über die Zusagen Gottes ein bisschen nachgedacht und sich inspirieren lassen. Vielleicht haben sie sich die Situation so hingedreht, wie es für sie passte. Oder man kann einfach sagen, die Leute haben einfach gelogen. Man kann es ja auch vielleicht ein bisschen verstehen. Es waren 400 Leute in der Höhle und 3000 draußen. Die hatten auch Angst. Und sagt, David, töte ihn, das ist deine Möglichkeit. Gott hat dir ihn jetzt gegeben. Und David sagt, nein. Aber weil der David hatte ein klares Verständnis von dem, was Gott wollte. Und der erste Punkt heute Morgen ist, du brauchst ein klares Verständnis, wenn du Kurs halten willst. Klare Gedanken. Wenn du klare Gedanken denken willst, dann brauchst du auch ein klares Verständnis von deiner Situation. Wenn ich Sachen nicht verstehe, dann denke ich meistens nicht klar drüber nach. Dann habe ich wie so meine Brille auf und sehe die Dinge von meiner Brille. Ja? Und blende vielleicht sogar die Realität aus. Alle um mich herum sehen das Ding ganz klar. Aber ich nicht, weil ich so drin bin. Bei David war es andersrum. Er hat als einziger klar gesehen und die alle anderen haben gesagt, hey, das ist die Zeit. Mach es. Beim Autofahren, wir müssen verstehen, wie es funktioniert. Gas, Kupplung, links vor rechts, Navi und so. Wir müssen verstehen, wie es funktioniert. Du musst aber nicht die ganze Strecke kennen. Ich meine, wir müssen nur alles wissen. Nein, du musst nicht die ganze Strecke wissen und die ganze Strecke durchgehen, doch du musst wissen, wo es lang geht. Du musst verstanden haben, wie Autofahren funktioniert. Wenn wir eine Reise machen, dann schreibe ich mir immer so Hauptpunkte auf. Ich gehe nicht die ganze Strecke durch, aber für mich, obwohl wir das Navi haben, so Hauptpunkte, was wichtig sind, die schreibe ich mir, okay, da müssen wir hin und da dann abbiegen. Mehr mache ich nicht. Ja? Und in anderen Lebensbereichen ist es doch genauso. Wir können nicht immer alles durchspielen. Doch wir müssen verstehen und verstanden haben, wie es funktioniert, wie es geht. Wenn wir ein Verständnis haben, dann können wir klare Gedanken denken und dann können wir auch Kurs halten. Sonst weichen wir ab von dem Kurs. Wir denken, ja, das ist ja genial, der Wind. Aber er treibt dich in eine ganz andere Richtung. Weißt du, dein Verständnis von Ehe wird maßgeblich bestimmen, welche Gedanken du über die Ehe denkst und ob du Kurs hältst in deiner Ehe. Dein Verständnis von Finanzen wird bestimmen, wie und was du tust und was passiert. Dein Verständnis von Freundschaft, von Freunden, wird bestimmen, wie du dein Leben gestaltest. Dein Verständnis von Gemeinde wird dich triggern, wie du Gemeinde siehst. Dein Verständnis von Kindern und der Erziehung wird dich dazu bringen, wie du deine Kinder erziehst. Dein Verständnis von Nachfolge, von Gemeinde. Und wenn du ein komisches Verständnis hast von Gemeinde oder von Kirche, dann hast du hier in dieser Gemeinde ein Problem. Weil das Verständnis ein ganz anderes ist. Aber wenn du ein klares Verständnis hast, wenigstens in den Grundzügen, dann kannst du klare Gedanken denken und gute Entscheidungen treffen für dich, für deine Familie, für dein Umfeld. Um das geht's. In den Grundzügen klar zu sein. Dann geht's vorwärts. Dann halten wir als Kirche, als Gemeinde zusammen. Dann kann was geschehen. Ja? David, der hat ein klares Verständnis und wir dürfen das genauso haben. Deswegen sollen wir Predigten hören, oder anschauen, noch besser ist ja die Möglichkeit, die Bibel zu uns nehmen, damit wir ein klares Verständnis erhalten, wer ist Gott. Die Wahrheit Gottes erkennen. Was denkt Gott über Freundschaft? Was denkt Gott über die Situation? Wie würde Gott handeln? Was hat er dir alles zugesagt? Und es ist richtig viel. Er hat gesagt, hey, ich versorge dich, ich gebe dir eine Identität, ich befreie dich, ich gebe dir ewiges Leben, ich gebe dir das Paradies, ich gebe dir Vergebung, ich gebe dir Wiederherstellung, ich gebe dir Freude, ich gebe dir Kraft, ich gebe dir Liebe, du bist mein geliebtes Kind. Und all das hat einen Rahmen und das sagt alles Gott zu dir, das steht für dich bereit. Aber du brauchst ein Verständnis dafür. Am Anfang habe ich gesagt, wir bekommen so viele Informationen und die meinen es ja auch gut, auch die Freunde von David, die haben es gut gemeint. Aber es war das Falsche. Sondern wichtig ist, was sagt Gott? Wie sieht Gott die Dinge? Und es wird richtig komisch, wenn Christen ein ganz anderes, dubioses Bild von Gott haben. Wenn sie es interpretieren oder verdrehen. Sogar belügen mit Dingen, die Gott nicht gesagt hat. Und darum sollen wir im Wort Gottes stehen. Darum sollen wir das Wort Gottes zu uns nehmen. Deshalb brauchst du für dein Leben ein gutes Verständnis. Und es ist wichtig, dass wir nochmal das Wort Gottes hören, dass wir Bibelkurse mitmachen, dass wir in Kleingruppen starten, dass wir einen Alpha-Kurs besuchen, dass wir an Next Steps teilnehmen, ja, dass wir in eine Kleingruppe gehen, dass wir wachsen, um zu diskutieren und gemeinsam die Bibel zu studieren und darum zu ringen und zu forschen. Herr, was sagst denn du? Und ganz ehrlich, es gibt ja oft immer Spielraum. Aber es geht um die Richtung. Was sagt Gott in der Tiefe seines Wortes? Ich muss da nicht alles auslegen. Braucht der Pastor jetzt immer Krawatte, darf er weiße Schuhe tragen oder muss er Sakko anhaben, weil sonst ist nicht geheiligt? Oder nein. Aber es gibt echt manchmal solche Meinungen. Ja, bei uns nicht, aber versteht ihr? Sondern verstehen, Herr, was denkst du? Was meinst du? Und da gibt es ja wirklich Spielraum. Aber hey, nehmen wir die Schnittmengen und leben diese Schnittmengen, dann haben wir genügend zu tun. Und Gott hat Gutes vorbereitet und er hat Gutes für dich. Aber das Problem ist ja ganz am Anfang von der Menschheit, da gibt es diese eine Frage. Die kennen wir alle. 1. Mose 3. Aber die Schlange war listiger als alle anderen Tiere und sagte zur Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das trifft uns immer. Sollte Gott wirklich das gesagt haben? Ja, wenn Gott das gesagt hätte, dann müsste es doch anders laufen. Und bei uns ist das genau die gleiche Frage. Und das passiert uns auch immer wieder. Du steckst in einer schwierigen Situation und fragst dich, ist das wirklich so, Gott? Hast du das wirklich gesagt? Steuererklärungen sind ja jetzt wieder dran. Wird Gott mich wirklich segnen? Oder soll ich nicht ein bisschen nachhelfen? Gerade bei der Steuer kann man doch ein bisschen helfen. Ich helfe dir ein bisschen, dass der Segen auch fließt. Ich weiß nicht, ob du manchmal solche Gedanken hast, wenn du wieder vor deiner Steuer sitzt oder so. Ja. Das wird doch keiner prüfen. Die sind eh alle überfordert. Sollte Gott wirklich gemeint haben? Ja, er hat es gemeint. Sei ehrlich, sei treu. Gott segnet, wenn du treu bist. Gott segnet, wenn du dabei bist. Gott segnet dich von ganzem Herzen. Er segnet dich. Manchmal wollen wir ihm halt helfen, gell? Aber weißt du was? Gott kommt nie zu spät. Das Problem ist, er kommt auch nie zu früh. Und das ist eine Riesenspannung. Ich kann es dir sagen. Riesenspannung. Aber wir wissen, Gott kommt nicht zu spät. Wir wissen es. Und manchmal denkt man, komm, ich helfe dir. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und David, der wusste, was Gott gesagt hat. Du rührst Saul nicht an. Er wusste das. Er hatte klare Gedanken, er hatte Verständnis. Ja? David wusste genau, dass das nicht der Weg ist. Weil Gott hat es anders gemeint. Er hat einen Weg und er wusste, es gab kein Gebot, in dem man ein Königreich zu sich nimmt, indem man, dass man den König tötet. Ja? Und David, der wartete einfach damit auf Gottes Zeit und auf Gottes Methoden, bis es soweit ist. Und wir brauchen Verständnis. Wir brauchen Verständnis in unseren Finanzen. Wir brauchen Verständnis in dem, wer Jesus ist. In dem, was unsere Gemeinde ist, was Kirche ist. In dem, was Ehe ist. Wie es mit Kindern funktioniert. Mach dich schlau, schaff dir einen Rahmen, in dem du ein Fundament legst, von dem du aus klar denken kannst. Es ist so wichtig, gerade in dieser Zeit, wo es so viele verschiedene Dinge gibt. Aber ich kann nicht klar denken und gute Entscheidungen treffen, wenn mein Fundament nicht fest oder nicht klar ist. Wenn ich aus meinen eigenen Gefühlen lebe, die sind alle so komisch zu mir, die sind alle so schlecht, keiner liebt mich. Ich fühle mich nicht geliebt. Da ist keiner da, der mich liebt. Ich habe keinen Freund. Wir haben es letzte Woche gehört. Keiner ist da. Keiner. Und der Feind sagt, hey, keiner ist da. Keiner liebt dich. Du bist ungeliebt. Und in der Gemeinde, die sagen zwar Kirche mit Herz, aber da liebt dich keiner. Das ist der Feind. Der Geist Gottes sagt, es ist gut, dass du hier bist. Lass dein Herz füllen mit der Gegenwart Gottes. Lass dein Herz füllen mit der Freude Gottes. Lass dein Herz füllen mit dem, was Gott für dich bereitet hat. Ja? Und komm wieder in Verbindung mit mir. Löse dich von allen Sorgen, von Nöten und Problemen. Und denke klar. Also David, der schneidet nur ein Stück von dem Gewand ab, wie er es geschafft hat, das erfahren wir nicht. Aber es geschieht Folgendes. Und sein Gewissen schlägt dann an, weil er das getan hatte. Und er sagt zu seinen Männern in 1. Samuel 24, Vers 5, da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Und als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König gewählt. Kleiner Tipp, niemals werde ich einen gesalbten, gesetzten Mann Gottes antasten. Kann der Pastor oder Pfarrer heißen, wie er möchte, das werde ich niemals machen. Niemals werde ich eine andere Kirche, eine andere Gemeinde angreifen, die von Gott eingesetzt ist. Niemals. Weil Gott, Gott macht das Richtige. Ja? Niemals. Und tu du das auch nicht. Niemals. einen gesetzten Mann Gottes anzugreifen. Das kommt dir nicht gut. Schau, das Abschneiden von dem Zipfel des Mantels war eine Beleidigung für die Würde des Königs. Und David respektierte den König Saul auch in der Situation und er hatte so ein schlechtes Gewissen, dass er das gemacht hat. Weil er hatte ein Verständnis von seiner Position, was Gott ihm zugesagt hat. Was für ein extremer Unterschied zwischen David und seinen Männern. David hatte schlechtes Gewissen wegen dem Mantel und hinter ihm stehen 400 Männer und sagen, töte ihn, töte ihn. Dann sind wir es endlich los. Und in 1. Samuel 24, Vers 8 steht dann, David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David, der wusste, was er tut. David vergibt Böses und er tut Gutes. David ist manchmal auch ein Bild auf Jesus. Jesus gibt uns Gutes, auch wenn wir es manchmal nicht gut machen. Jesus vergibt, er liebt uns mit seiner Liebe. Der zweite Punkt. Hab einen klaren Fokus. Du kannst den Kurs halten mit klaren Gedanken, wenn dein Fokus klar ist. So brauchst du ein gutes Verständnis, Punkt 1. Wie klappt das überhaupt? Aber du brauchst einen klaren Fokus, wohin geht es denn überhaupt? Was nützt dir Verständnis, wenn du in die falsche Richtung gehst? Ja? Und David, der hatte einen Fokus klar auf Gott. Der hatte den Fokus nicht auf Saul, auf seinen Feind oder das vermeintlichen Feind, der ihn töten wollte, der ihn verfolgte. Nicht auf seine Männer, die ihm eine falsche Beratung gegeben haben, sondern er fokussierte sich auf Gott. Auf wen fokussierst du dich? Auf deine Gefühle, auf die Umstände, auf Not, auf Situation. Jemand hat mal gesagt, jemand sagt mal, unser Gehirn kann das Negative nicht verarbeiten. Beispiel, wenn wir sagen Leuten immer, was sie nicht tun sollen und setzen dann den Fokus drauf. Wenn du zum Beispiel zu deinen Kindern sagst, iss nicht auf dem Wohnzimmersofa, im Wohnzimmer. Dann laufen sie herum und sagen, okay, ich darf nicht auf dem Wohnzimmersofa essen. Ich darf da nicht essen. Hey, viel besser ist es, du sagst, iss am Esstisch. Ah, ja klar. Versteht ihr? Das Ziel. Dann ist die Richtung klar, wo es hingeht. Oder zwei, Beispiel, ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt oder so, aber von Piloten wird gesagt, in der Pilotengemeinschaft anscheinend, ist bekannt, wenn sie im Flugsimulator sitzen und üben. Und jemand sagt, hey, flieg nicht auf das Hindernis zu. Passiert es, dass regelmäßig der Pilot in das Hindernis fliegt. Habe ich gehört, weiß ich nicht. Müssten Thomas fragen, der weiß es. Anderes Beispiel. Ihr kennt doch die Skifahrer und die Snowboarder, wie irre durch den Wald durchpreschen im Winter. Ja, und das sind lauter Bäume, zack, zack, zack. Und die preschen da durch, da gibt es auch tolle Videos und tolle Filme. Ja, die Vollgas, volle Kanne mit Ski oder Snowboard. Da denkst du, das ist Wahnsinn. Wie machen die das? Gibt's doch gar nicht. Lassen die den Video schneller laufen oder was ist da los? Manche machen das ja auch, habe ich schon gehört. Oder verlangsamen. Nein. Ja. Aber weißt du was, wenn sich die nur auf die Bäume fokussieren würden, dann sehen die nur noch Bäume überall. Überall sind die Bäume. Und weißt du was, das Einzige, worauf sie sich fokussieren, ist der Weg. Die fokussieren sich nur auf diesen Weg. Ich denke, sobald sie sich auf einen Baum fokussieren, patsch. Und wenn du sagst, dass du nur diesem Weg folgst, siehst du keine Bäume mehr. Du siehst den Weg. Weil du suchst die Lücke, den Weg. Und so ist es mit uns auch. Mit unserem Fokus. Ich denke, wir machen oft den Fehler, dass wir uns vor lauter Probleme so auf die Probleme fokussieren. Hey, fokussier dich doch auf Gott. Er ist die Lösung. Er hat alles. Ja? Was ist damit gemeint? Was sagt der Herr? Wie sieht er dich? Er ist mit dir, er ist bei dir, er trägt dich dadurch, er ist für dich, er hat dich noch nie hängen lassen, er kommt nie zu spät. Das ist das Ziel. Das ist der Fokus. Aber ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr wird. Ich weiß es auch nicht, aber fokussier dich auf den Herrn. Ja, aber der Krieg, dann Corona, es wird alles teurer. Katastrophe. Ja, aber der Herr ist mit dir. Fokussier dich auf das, was Jesus sagt. Hey, jetzt ist meine Nachbarin auch schon todkrank. Und das und das und das. Jesus sagt, ich heile. Ich bin der Heiler. Ich bin dein Liebender. Fokussier dich auf den Weg. Fokussier dich auf Jesus. David hätte auch sagen können, oh Mann, da sitzen 3000 Mann direkt vor der Höhle. Wie komme ich da wieder raus? Und dann nur meine Männer hinter mir, wo sagen, töte ihn. Aber der David hat sein Herz bewahrt. Er hat sich ganz klar auf Gott fokussiert. Und er hat ganz genau gewusst, das ist nicht meine Position. Und er hat gewusst, er hat gewusst, wem er dient. Und er hat gewusst, wem er die Ehre gibt. Und er weiß die Regeln ganz genau, gegen die er nicht verstoßen sollte. Und er weiß, dass er gegen Gottes Gebote nicht verstoßen soll. Und er tut es auch nicht. Er sagt, ich lasse meine Männer schwätzen. Ich lasse die Versuchung los, dass Saul da vorne schlaft. Ich halte es aus, aber ich werde nicht meinen Fokus verändern. Und das wünschen wir uns wirklich, dass wir nicht unseren Fokus verändern. Nur weil Dinge momentan nicht so laufen oder weil Dinge auch gut laufen. Behalte den Fokus auf Jesus. Ja? Und hab ein klares Verständnis und einen klaren Blick. Und ich helfe nicht nach, um Gottes Pläne irgendwie schneller in Erfüllung zu gehen. Ja? Vielleicht versuchen wir es auch manchmal. Aber wir haben eben diesen Startpunkt und ein klares Verständnis und wir haben einen Zielpunkt und das ist der Fokus. Auf wen schaue ich? Auf den Weg, nicht auf die Bäume, nicht auf die Probleme, nicht auf die Umstände, sondern auf den Herrn. Ich soll ja nicht blind sein und alles wegdiskutieren, um das geht es gar nicht. Aber unser Fokus auf den Herrn zu legen, das ist der Schlüssel. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und wenn ich das weiß und wenn ich das verstanden habe, wie Ehe funktioniert, wie Gott sich das überlegt hat und den Fokus dann habe und Gott ehren will mit meinem ganzen Leben, dann kann ich ganz klar denken und lass mich nicht in die Irre führen. Wenn ich verstanden habe, dass die Kinder Leihgabe sind und dass es meine Aufgabe ist, die Kinder großzukriegen, zu erziehen und ihnen Jesus mitzugeben, so quasi sie lebenstauglich zu machen. Und mein Fokus ist Gott. Und ich sehe, das ist eine Leihgabe, meine Kinder. Und ich möchte Gott damit ehren, meine Kinder bestmöglich zu erziehen. Dann habe ich klare Gedanken und dann weiß ich, wo es hingeht. Und dann kann es sein, ja, dass deine Kinder dich manchmal nicht mit dem einverstanden sind, sogar dich anschreien, weil du ihnen was verbietest. Das ist dann nervig, umständlich und. Aber du hast ein klares Verständnis, wie es funktionieren soll. Und du hast ein klares Verständnis, wo du hin möchtest. Ja, aber alle anderen dürfen auch. Ja. Ja, aber jeder hat es. Ja. Das haben wir selber als Kinder schon genommen, diesen Spruch, oder? Ja. Und wir hören es dann von unseren Kindern wieder. Aber wenn du einen Fokus hast, wenn du weißt, wo es hingeht, die werden es dir später danken. Die werden es dir später danken. Letzte Bibelstelle. Paulus sagt, im Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann kannst du beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen und was ihm gefällt. Und das ist das, wo wir hinwollen. Ja? Erkennen, was gut, vollkommen ist und was Gott gefällt. Egal, wo du stehst, wenn du mit Jesus gehst, dann gilt das für dich. Dann tricksen eben alle anderen bei der Steuer. Aber ich werde lernen, neu zu denken. Und nach dem, was Gott möchte. Ich bitte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Gott gibt uns ein neues Verständnis, ihm zu vertrauen und nach seinen Maßstäben zu leben. Und es gibt so viel mehr, als das, was die Welt dir vorspielen möchte. So, lass dich verändern. Es geschieht nicht über Nacht, überfordere dich nicht. Aber bleib dran, Stück für Stück. Lass dich nicht abhalten von schwierigen Situationen, von Nöten, von Sorgen. Also Gott lädt dich ein einfach. Er sagt zu dir, bei mir bekommst du ein neues Verständnis. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Beschäftige dich mit mir. Und in 1. Samuel 24, 17 lesen wir dann weiter. Und David schwor ja, dass er die Familie verschont und so und so. Und dann heißt es, und dann kehrte Saul nach Hause zurück, während David seine Leute wieder in die Berge hinaufstieg. Und der David, der wusste ganz genau, die Sache ist noch nicht vorbei. Er kannte den Saul. Er war nicht blind. Ah, ist doch alles toll. Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, er kannte ihn. Er hat ein klares Verständnis auch von dem Saul gehabt. Und er hat gesagt, ich gehe nicht zurück, ich gehe wieder in die Berge mit meinen Leuten. Ja? Er wusste, dass die Sache noch lange nicht ausgestanden war. Er wusste genau, wie der Saul tickt. Er war kein Träumer, sondern der David war Realist. Er wusste, es ist noch nicht vorbei. Also was wir von David heute mitnehmen können, ist, dass wir Kurs halten durch klare Gedanken. Und dass wir die auch denken. Und wenn wir ein klares Verständnis haben, dass wir auch einen klaren Fokus haben. Wo geht's hin? Ja? Was ist das Ziel? Ja, wie erreiche ich das? Was ist dein Plan? Was soll ich tun? Was würde Jesus tun? Egal, wo du gerade in deinem Leben steckst, hol dir ein klares Verständnis von den Dingen, wie Gott es sieht. Hol dir gute Berater. Hol dir nicht die Berater, wo du genau weißt, wenn ich den frage, höre, der sagt mir das und das, was ich hören will. Gibt es auch. Kennt ihr das? Sondern hol dir weise, gute Berater und hör zu. Aber das passt mir so gar nicht. Ich hätte es lieber anders. Ja, aber frag doch Gott, was Gott möchte. Was Gott in der Situation in deiner Ehe sagt. Was Gott in der Situation in deinem Beruf sagt. Was Gott für deine Zukunft sagt. Hör doch auf ihn. Geh zu Leuten, die schon lange mit Jesus leben. Frag, wie die das alles gemanagt haben. Mit Geld, mit Zeit, mit Partnerschaft, mit Ehe und allem. Hol dir Infos, hol dir Erfahrung. Schaff dir ein klares Verständnis. Schau in die Bibel, was sagt die Bibel dazu? Und wie hat sich Gott das gedacht? So fokussier dich darauf und sag, Gott, du bist mein Versorger, du bist mein Ziel, du bist mein Leben, du bist mein Gewinn, du bist mit mir. Ja, ich möchte dich ehren. Ich möchte dich ehren mit meinem ganzen Leben. Und du wirst merken, du wirst Kurs halten durch klare Gedanken. Und ich sage dir eins, Gott macht einen Unterschied mit seinen Kindern. Seine Kinder sind diejenigen, die ihm glauben und die ihm vertrauen. Und er macht einen Unterschied. Also klare Gedanken, eins, durch Verständnis. Und zweitens, klare Gedanken, klarer Fokus durch das Ziel. Und in Joel 3, Vers 5 steht, wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, den wird Gott salben. Lasst uns zusammen aufstehen. Halleluja. Danke, Herr. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort Gottes, Herr. Danke dir, dass wir unsere Herzen aufmachen dürfen für das, was du bereitet hast, Herr. Und ich danke dir, dass du hier bist. Und wir beten, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Und ich danke dir, dass du uns klare Gedanken schenkst, Herr, und Verständnis für Situationen, für Umstände. Und dass du auch uns einen klaren Fokus gibst und ein klares Ziel für unser Leben. Auch wenn wir noch nicht alles kennen und alles wissen, aber das Ziel ist hier. Und ich danke dir, dass du uns da hilfst durch deinen Geist Gottes, Herr. Ich preise dich dafür. Und danke dir, dass wir da wieder ganz neu hineinglauben dürfen, Herr. Du bist ein Gott, der über allem steht, der regiert. Für dich ist nichts unmöglich, Herr. Du bist ein Gott, der heilt, der befreit, der Beziehungen wiederherstellt, der Ehen wiederherstellt, der finanzielle Nöte und Sorgen wiederherstellt, der Beziehungen wiederherstellt. Und ich danke dir, Herr, dass wir da gar nicht nachhelfen brauchen, sondern nach dem leben dürfen, was du bereitet hast. Ja. Danke, dass du kommst mit deiner Liebe in unser Leben, Herr. Öffnen unser Herz und danke dir, dass wir alle Sorge zu dir geben dürfen und dass wir sie dir jetzt abgeben dürfen, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Du bist ein Gott, der Gutes bereitet hat. Nicht wie die Welt gibt, sondern mit den Ressourcen vom Himmel. Und ich danke dir, dass wir uns jetzt wirklich ganz bewusst trennen dürfen von Sorge, von Not, von Last. Und geh jetzt mal so ganz bewusst an das Kreuz hier. Überleg mal, wie du jetzt vorgehst an das Kreuz und wie du Lasten jetzt ans Kreuz ablegst. Denn wir sollen alles zu Jesus bringen. So, und jetzt gehst du wieder von dem Kreuz weg. Aber lass diese Sorge und diese Last am Kreuz, nimm sie nicht mehr mit. Denn nur so wird oder kann der Herr handeln. Und dann kommt der Gedanke, heute Nachmittag, am Montag, am Dienstag. Ja, aber schau und so und so. Und dann sagst du, in Jesu Namen, ich habe es ans Kreuz gegeben. Weiche. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass der Herr mich versorgt. Es ist ein Kampf. Aber tu das. Das ist der Schlüssel. Halleluja. Denn Gott macht einen Unterschied mit dir. Halleluja.